Okay. Das süße Leben bei Detektor FM mit Anna Tölke.
Kennen Sie das Kinderbuch Momo von Michael Ende? Die Hauptperson dieser Geschichte, das kleine Mädchen Momo, hat ein ganz besonderes Talent. Sie kann unglaublich gut zuhören. Und das liest sich so.
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.
So kann also die kleine Romanheldin Momo zuhören. Und wer wie sie gern zuhört, der war in den vergangenen Tagen beim Leipziger Hörspielsommer bestens aufgehoben. Meine Kollegin Julia Maas hat sich dort unter die lauschenden Menschen gemischt und uns eine schöne Reportage mitgebracht.
Und genau, wenn die Stelle nachher kommt, an der der Räuber aus dem Busch springt, würde ich euch bitten, genauso laut zu schreien, ja?
Mehrere Kinder haben sich vor der kleinen Bühne versammelt. Sie stellen sich auf die Zehenspitzen und schauen die beiden Erzähler gebannt an. Andere Kinder beobachten die Szenerie lieber aus sicherer Entfernung und kuscheln sich an ihre Eltern. Ein paar Jungs scheinen der Geschichte gar keine Aufmerksamkeit zu widmen. Sie toben über die Wiese und jagen einem Ball hinterher. Dabei legen sich die beiden Vorleser richtig ins Zeug, um die kleinen Zuhörer zu fesseln. Einer von ihnen ist Maximilian Reg. Er kennt sich mit Hörgewohnheiten von Kindern bestens aus.
Kinder hören ganz anders zu als Erwachsene. Da sieht man dann also schon, wie manchmal Augen leuchten, weil du siehst, die glauben das uns, dass es da den blauen Drachen gibt. Und das ist was ganz Schönes. Aber Kinder können nicht so lange zuhören wie Erwachsene. Kinder können sich nicht so lange konzentrieren. Das Geheimnis, um Kinder zum Zuhören zu bringen, ist, sie zu involvieren. Also so nach 10, 15 Minuten haben die das Bedürfnis, einfach mal mitzumachen. Da wollen die auch mal schreien, da wollen die mal den Drachen rausschreien und da wollen die mal der Prinzessin zujubeln oder sonst was.
Die Erwachsenen auf der Wiese machen zwar nicht so lauthals mit wie die Kinder, Spaß haben sie aber offensichtlich trotzdem. Conny hat es sich unter einem der Gartenzelte gemütlich gemacht. Vorsichtshalber, denn am Himmel hängen dicke graue Wolken. Sie ist mit ihrem Mann und ihren drei Kindern hier. Das interaktive Live-Hörspiel gefällt ihr, denn Zuhören ist nicht nur für Kinder anspruchsvoll.
Es ist ja schon ein bisschen mühsamer, also es ist ja so ein Zwischending zwischen Lesen und halt sich was anschauen. Und man muss sich da schon drauf einlassen können auch und so ein bisschen Muße haben. Ja?
Zu Hause hat sie diese Muße eher nicht. Aber der Hörspielsommer ist in ihren Augen eine gute Gelegenheit, sich aufs Zuhören einzulassen.
Na, das ist so eine sehr entspannte, chillige Atmosphäre ist. Also man kann Kultur genießen und gleichzeitig die Kinder halt irgendwie rumrennen lassen. Das ist ganz schön. Man hört ja eigentlich immer so eher im stillen Kämmerlein. Und es ist auch schön, das mal so in einer Gemeinschaft irgendwie zu erleben, ja? So dieses Zuhören.
Auch wenn alle Besucher des Hörspielsommers gemeinsam auf der Wiese sitzen und im Prinzip das Gleiche hören, es ist schwer zu sagen, ob sie auch tatsächlich ein gemeinsames Hörerlebnis haben. Der zweite Vorleser, André Kudernatsch, findet, dass Zuhören etwas sehr Individuelles ist.
Im Idealfall, wenn es wirklich ein gutes Hörspiel ist, dass man da wie so einen Film dazu sieht und so seinen ganz eigenen persönlichen Film, den man quasi mit keinem auch teilen kann, wenn man das ja nun alleine nur hört und im Moment nicht drüber reflektiert.
Du bist aber lieb.
Hören als Film, als persönliches Kino im Kopf. Maximilian Reg hat dafür ein anschauliches Beispiel.
Also wenn du im Fernsehen eine blonde Frau zeigst, dann sind keine Fragen offen, dann weißt du, die sieht so und so aus. Wenn du aber im Radio sagst, da kam die schönste blonde Frau der Welt, dann hören das 1 Million Hörer und es gibt 1 Million verschiedene Vorstellungen von der schönsten Frau der Welt. Aber jeder sieht vor seinem geistigen Auge die schönste Frau der Welt.
Wie für die Hörspielfans die Prinzessin oder der Drache aussieht, wissen also nur sie ganz allein. Das Kinderprogramm neigt sich aber nun dem Ende zu. Die Wiese leert sich etwas, auch weil die dicken Wolken nicht mehr dicht halten. Aber nicht alle ergreifen die Flucht. Die bleiben, sitzen unter den Zelten oder unter einem großen Baum. Ein Paar sitzt auf einer Isomatte, auf der sich eine Pfütze gebildet hat. Über ihre Köpfe haben die beiden einen Regenschirm aufgespannt. Nur die Gummistiefel des Mädchens lugen darunter hervor. Helfer stülpen große blaue Müllsäcke über die Lautsprecher. Es riecht nach nassem Gras und das Plätschern des Regens verleiht dem Hörspiel eine interessante Geräuschkulisse. Unter einem der Zelte genießt auch Sophia Littkopf diese besondere Atmosphäre. Sie ist die Initiatorin des Festivals und erinnert sich noch gut daran, wie sie begann, sich für Hörspiele zu interessieren.
Wir hatten etliche Platten zu Hause und ich habe die immer rauf und runter gehört, konnte natürlich alles mitsprechen. Hinrich, der Wagen bricht, es sind nur die eisernen Banne in meinem Herzen. Und ich habe mich immer gefragt, was zum Henker sind diese eisernen Banne? Was meint er mit den eisernen Bannen? Was ist denn da um sein Herz rumgespannt? Ich habe es nicht verstanden, ich war noch so klein. War mir aber auch nicht wichtig genug, danach zu fragen.
Die Freude am Hören hat sie in all den Jahren nicht verloren. Zuhören und nichts anderes machen, das empfindet sie als Luxus. Ihr Blick schweift über die Zuschauer. Damit die sich am Hörspielsommer erfreuen können, haben Sophia und ihr Team im Voraus viel zu tun. Dieses Jahr haben sie eine Auswahl aus 90 Hörspielen getroffen. Sophia erklärt, worauf sie dabei achten.
Es kommt nicht darauf an, dass es porentief rein produziert wurde. Also wenn die Geschichte toll ist und man die Bemühungen daran hört, es aber noch nicht ganz geklappt hat mit den Geräuschen, wie auch immer, dann ist das viel wichtiger eigentlich als so ein makelloses, hochpoliertes Stück.
Sie und ihr Team fühlen sich in ihrer Arbeit bestätigt, wenn die Leute aufmerksam zuhören und sich nicht nebenbei unterhalten. Sophia ist zufrieden mit dem diesjährigen 8. Hörspielsommer. Nicht nur, weil die Medien sich positiv geäußert haben und meistens die Sonne geschienen hat. Dieses Jahr ist noch etwas anderes passiert, über das sie sich besonders gefreut hat.
Ich hatte den Eindruck, dass die Leute dieses Jahr mehr zugehört haben, vor allen Dingen so bei dem Science-Fiction-Programm, bei Solaris und auch beim ersten Sonntag, bei Gut gegen Nordwind. Stücke, da haben die Leute also tatsächlich richtig aktiv zugehört. Ja, es war eine Stille auf dem Rasen und es war ganz toll. Es war sehr beeindruckend, so eine große Masse Schweigen zu sehen und zu hören.
Noch ein Tässchen Met, Rumold.
Ja, Herr.
Doch still.
Eigentlich hieß er Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg. Bekannt geworden ist der Dichter aber unter dem Namen Novalis. Er wurde 1772 auf Schloss Oberwiederstedt in Sachsen-Anhalt geboren und er war nicht nur Poet, sondern auch Philosoph, Jurist und Bergbauingenieur. Und passend zu unserem Thema heute sollten Sie jetzt gut zuhören, denn dieses Gedicht von Novalis ist ganz besonders schön, finde ich. Es heißt, wer Schmetterlinge lachen hört.
Das Gedicht. Die wunderbaren Worte.
Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken. Der wird zur Pflanze, wenn er will, zum Tier, zum Narr, zum Weisen und kann in einer Stunde durchs ganze Weltall reisen. Er weiß, dass er nichts weiß, wie alle anderen auch nichts wissen, nur weiß er, was die anderen und er noch lernen müssen. Wer in sich fremde Ufer spürt und Mut hat, sich zu recken, der wird allmählich ungestört von Furcht sich selbst entdecken. Abwärts zu den Gipfeln seiner selbst blickt er hinauf, den Kampf mit seiner Unterwelt nimmt er gelassen auf. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken. Der mit sich selbst in Frieden lebt, der wird genauso sterben und ist selbst dann lebendiger als alle seine Erben.
Das Gedicht. Die wunderbaren Worte.
Wenn es Ihnen mal nicht gut geht, mit wem reden Sie dann? Mit einem guten Freund vielleicht oder mit Ihrer Familie. Was aber, wenn das Problem genau mit diesen Menschen zu tun hat? Oder wenn es vielleicht so schwer wiegt, dass Sie sich nicht trauen, mit jemandem aus Ihrem direkten Umfeld zu sprechen? Oder wenn Sie schlicht und ergreifend niemanden zum Reden haben? In solchen Fällen kann die Telefonseelsorge eine Möglichkeit sein. Bei mir im Studio ist jetzt eine Frau, die sich das Zuhören zur Aufgabe gemacht hat. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Telefonseelsorge der Diakonie in Leipzig. Und weil die Anonymität bei der Telefonseelsorge sehr wichtig ist, nenne ich keinen Namen und sage jetzt einfach Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie arbeiten ja schon seit 5 Jahren ehrenamtlich als Telefonseelsorgerin. Warum haben Sie sich damals dafür entschieden, das zu machen?
Ja, das war so, dass ich hauptberuflich schon in einem sozialen Beruf arbeite und ich hatte damals überlegt, was ich machen kann. Ich wollte mich noch ein bisschen weiterbilden und hatte aber damals mich nicht auf eine Richtung festlegen wollen, also jetzt nicht systemische Beratung oder irgendwas ganz Spezielles. Und da kam mir die Telefonseelsorge entgegen, weil man da auch ein Jahr eine Ausbildung macht mit sehr breiten Themen.
Wie sieht die Ausbildung genau aus? Was lernt man da genau?
Man lernt ein bisschen Gesprächsführung, Zuhören, probiert in Rollenspielen Gespräche am Telefon aus. Und es gibt auch so Themen zu verschiedenen psychischen Krankheitsbildern. Sucht war ein Thema gewesen, also wirklich sehr breit.
Und wie kann man sich denn den Alltag als Seelsorgerin vorstellen? Klingelt da ständig das Telefon oder gibt es auch mal Tage, an denen niemand anruft?
Also die Tage, an denen niemand anruft, gibt es eigentlich nicht. Also das ist sehr selten, dass mal wenige Leute nur anrufen. Und ich hatte eine Zeit lang sehr viele Nachtdienste gemacht und da war eigentlich kaum Ruhe.
Tatsächlich? Nachts rufen die Leute mehr an als tagsüber?
Ja, also ich denke, dass das auch damit zusammenhängt, dass man ja tagsüber schon auch manchmal irgendwo hingehen kann, also Freunde hat oder Familie hat. Und wenn jetzt jemand nicht schlafen kann, also irgendwann so um 12 oder 12:30 ruft man halt nicht mehr bei seiner Familie oder bei Bekannten an. Und da ist die Telefonseelsorge oft wirklich der einzige Ansprechpartner. Und ja, das ist so.
Und über was sprechen die Menschen mit Ihnen? Was sind das für Themen?
Das sind ganz unterschiedliche Themen. Das sind sehr häufig Probleme in Beziehungen. Es geht um Krankheiten, also zum Beispiel gerade jetzt so vor Feiertagen hatte ich immer mal so das Thema, naja, stehe ich die Feiertage mit jetzt Familie und Zahnschmerzen durch oder soll ich doch lieber versuchen, noch zum Arzt zu gehen? Oder liegt das jetzt einfach an der Angst, dass ich jetzt die Zahnschmerzen habe zum Beispiel?
Sozusagen, dass psychische und körperliche Symptome zusammenhängen?
Ja.
Gibt's das öfter?
Also es ist ein Beispiel, ich hatte es schon mehrmals, ja. Also ganz viele Themen sind natürlich auch Einsamkeit. Wie kann man Menschen kennenlernen? Wo kann man Menschen kennenlernen? Probleme von alleinerziehenden Müttern. Also sehr, sehr breit. Immer wieder andere Probleme.
Und wie können Sie den Menschen dann helfen? Verweisen Sie die an Beratungsstellen? Oder ist es auch manchmal so, dass das Zuhören an sich schon eine Hilfe ist und ein Problem auch vielleicht schon lösen kann?
Also das denke ich auf jeden Fall, dass das Zuhören hilft oder dass man sich einfach mal mit einer fremden Person, die man jetzt nicht kennt, unterhalten kann. Also manchmal geht es auch darum, jetzt vielleicht Bestätigung zu bekommen oder Anregungen. Ratschläge sind nicht so gut, sondern dass man versucht, gemeinsam vielleicht Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Aber manchmal ist es wirklich auch das Zuhören alleine, dass man mal jemanden was erzählen kann, dass man was loswerden kann, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass es jetzt irgendwo hingetragen wird.
Wie läuft denn so ein Gespräch ab? Stellen Sie da viele Fragen oder lassen Sie den Anrufer oder die Anruferin vor allem selber erzählen?
Also am Anfang habe ich das ganz oft so gemacht, dass ich viel gefragt habe, weil ich gedacht habe, ich muss demjenigen helfen. Und jetzt bin ich da etwas zurückhaltender geworden und warte erst mal, was von dem Anrufenden kommt. Aber das ist auch ganz unterschiedlich. Also manche haben es schwer, überhaupt in so ein Gespräch reinzukommen. Und da muss man versuchen, da ein bisschen über Fragen, so auch ein bisschen Beziehung herzustellen.
Haben Sie in den vergangenen 5 Jahren denn auch schon besonders kritische Momente bei der Telefonseelsorge erlebt? Also ich denke da zum Beispiel daran, wenn ein Mensch wirklich gar nicht mehr kann und sagt, es ist so schlimm in meinem Leben, dass mir nur noch der Selbstmord als Ausweg bleibt. Hatten Sie so einen Fall schon mal, so einen ganz schwierigen, kritischen Fall?
Also das Thema Selbstmord hatte ich relativ selten gehabt zum Glück, aber es kam vor und also das Gute daran war jetzt in dem Gespräch, was ich hatte. Also es ist ja positiv, ne, wenn jemand jetzt über Selbstmord nachdenkt, wenn er dann noch anruft und sich Hilfe holt.
Und es nicht einfach macht.
Also da war in dem Gespräch jetzt schon, also hatte ich schon jetzt erstmal das Gefühl, ja, also dem geht's hinterher auch noch schlecht, aber der wird sich jetzt nicht umbringen. Das ist oft auch so, wo ich merke, so nachts, ne, wo man so, also das, was ich für mich jetzt kritisch finde, dass man merkt, ja, den Leuten geht's eigentlich, also die möchten am liebsten, dass man die ganze Zeit bei denen bleibt. Und irgendwann muss man aber auch ein Gespräch beenden, weil man auch nicht mehr kann und so. Aber nachts sind wirklich viele Anrufe, die so klammern.
Wann ist da für Sie die Grenze? Wann beenden Sie so ein Gespräch? Wie lange dauert so ein Gespräch in der Regel?
Also ich versuche mich so an eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten zu halten, so für mich.
Das ist aber auch ganz schön lang schon, oder?
Ja, also das ist jetzt nicht jedes Gespräch so lang. Bei manchen reichen auch 10 Minuten oder eine Viertelstunde, ne? Aber also so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, das ist wirklich das, was ich aushalten kann. Und man kann so und so nicht in einem Gespräch jetzt alle Probleme klären, sondern muss dann, sag ich mal, versuchen, eins von den Themen, die da anstehen, rauszufinden, was aber jetzt auch gerade nachts manchmal schwierig ist, so ein Gespräch zu strukturieren, weil man das selber manchmal nicht mehr kann.
Und Sie kriegen ja auch sozusagen die volle Ladung Probleme jedes Mal ab. Es ruft ja wahrscheinlich kaum jemand an, der sagen will, wie gut es ihm gerade geht, oder?
Also es gibt schon so Scherzanrufe von Jugendlichen und sowas, ne? Aber halt nicht, also nachts ist es wirklich schon anstrengend. Also es macht auch Spaß, aber man muss halt auch wissen, dass es dann auch oft nicht ohne ist. Und weil Sie mich erst nach einem Beispiel gefragt haben von einem kritischen Gespräch, das kann ich Ihnen noch eins sagen, das war ein Gespräch, das ging nur 4 Minuten von einem jungen Mann, der einen Unfall verursacht hat und die Freundin war Beifahrerin und liegt nun im Koma und wird wahrscheinlich sterben. Und es haben sich viele Leute von ihm halt abgewendet, weil er halt der Schuldige ist und weil es der Freundin so schlecht geht und den Eltern von der Freundin schlecht geht, sag ich mal. Mhm. Und das fand ich eine ganz schön schwierige Situation. Also da muss ich sagen, war ich auch überfordert.
Na, das ist ja auch verständlich. Also und dann hat das Gespräch trotzdem nur 4 Minuten gedauert?
Es hat nur 4 Minuten gedauert. Also ihm fiel auch das Sprechen sehr schwer. Und er hatte mich dann darum gebeten, dass wir einfach zusammen beten.
Und das haben Sie dann gemacht?
Das haben wir gemacht,
ja. Und das hat geholfen? Ihm?
Also er hat sich dann bedankt und auf Wiederhören gesagt. Also es war eben für mich so, dass ich eigentlich mit dem Gespräch nicht zufrieden war, weil es mir auch erst mal so gegangen ist, so, dass ich so, weil man halt selber auch manchmal Wut hat auf Autofahrer, die so schnell sind. Und dann gesagt, naja, dann hättest du nicht so schnell fahren dürfen und habe mich da nicht so schnell drauf einlassen können, ne, auf diese Emotionen. Und habe dann hinterher gedacht, naja, jetzt hat er hier schon angerufen und das hat sicher Überwindung gekostet und so jemand hat ja auch ein Recht auf Trost. Hm. So habe ich meiner Meinung nach nicht gegeben in dem Moment.
Ist das eigentlich schwer, dass man seine eigenen Erfahrungen immer gleich mit einbringt in solche Gespräche? Geben Sie auch viel von sich selbst preis?
Das versuche ich eigentlich nicht. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt mal in ähnlichen Situationen irgendwo war, dann neigt man schnell dazu, weil man ja gerne helfen will, dann mal irgendeinen Ratschlag oder irgendwas zu geben, was aber nicht sein soll.
Da werden Sie zu ausgebildet, dass Sie eigentlich keine Ratschläge geben.
Nee, Ratschläge soll man jetzt nicht so geben, aber man freut sich trotzdem manchmal, wenn man das machen kann.
Hm. Und wenn Sie sagen, dass es manchmal schwierige Gespräche gibt, mit denen Sie selbst auch Probleme haben, wie kommen Sie denn damit klar? Wie werden Sie die ganzen Gefühle, die Sie dann bei diesen Schichten haben, wie werden Sie die wieder los?
Also es gibt Supervision einmal im Monat. Und dann gibt's ja eine Anlaufstelle von der Telefonseelsorge. Da kann man anrufen, wenn man jetzt Schwierigkeiten hat. Und die Leiterin der Telefonseelsorge hat auch Telefonnummern aufgeschrieben von den Supervisoren und von sich selber. Da könnte man, wenn es jetzt in dem Moment wirklich mal eine ganz kritische Situation gibt, auch anrufen.
Und wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, oh Mensch, Telefonseelsorge als ehrenamtliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, das scheint eine gute Sache zu sein, das möchte ich gerne machen. An wen sollte man sich dann wenden?
An die Telefonseelsorge. Die ganzen Daten stehen auch auf der Internetseite der Diakonie unter www.diakonie-leipzig.de.
Und wenn man jetzt nicht gerade in Leipzig ist, sondern in einer anderen Stadt, dann gibt es da sicherlich auch Angebote von den jeweiligen diakonischen Werken.
Ich weiß nicht, ob da jetzt überall die Diakonie der Träger ist, aber es gibt auf jeden Fall die Nummer der Telefonseelsorge 0800 111 0111. Das ist die Nummer, wo man anruft, wenn man eigentlich Probleme hat, aber da kann man zur Not auch nach der Nummer fragen.
Alles klar. Gut, diese Informationen, die finden Sie auch auf unserer Internetseite detektor.fm. Das war eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Telefonseelsorge von der Diakonie in Leipzig. Ich bedanke mich für das Gespräch. Was finden Sie schön? Ist es vielleicht der Traumurlaub auf den Seychellen? Oder freuen Sie sich vielleicht einfach darüber, wenn Sie der Postbote morgens grüßt?
Im August finden unsere Hörer das hier schön.
Ich bin Jeanette und ich weiß ganz genau, was ich immer sehr schön finde, ist nämlich immer die Kerzen auszupusten, wenn wir irgendwo essen sind und irgendwo werden die Kerzen angemacht. Und ich bin immer diejenige, die am Ende die Kerzen auspustet, weil ich den Geruch sehr mag. Und also der erinnert mich schon des Öfteren auch an Weihnachten, aber nur, wenn es kalt ist, klar. Ansonsten mag ich das einfach. Ich bin diejenige, die am Ende die Kerzen auspustet.
Mein Name ist Stefan, ich komme aus Magdeburg und ich musste gar nicht lange überlegen, was ich schön finde. Mir ist sofort eingefallen, ich besitze so ein paar Abonnements, die nicht nur monatlich, sondern vierteljährlich erscheinen. Das heißt, dass also die Distanz zwischen den beiden Ausgaben relativ lang ist. Und was mich immer ganz besonders freut, ist hinten die Information, was als nächstes drankommt in der Ausgabe. Und das ist eigentlich einer meiner ersten Griffe in die Zeitung, die ich mache, wenn ich sie in die Hand bekomme, dass ich gucke, was in der nächsten Ausgabe drankommt, weil es dann noch so lange hin ist. Aber dann freut es mich einfach zu wissen, dass die nächste Ausgabe auch interessant ist. Und das ist eigentlich was ich schön finde.
Hallo, mein Name ist Claudia. Und was ich unbedingt mal machen möchte, ist, ich möchte mit meiner Tochter zusammen nach Australien fliegen und dort so ein bisschen die Welt erkunden und ihr zeigen, was ich damals gemacht habe, wo ich 19 Jahre alt war.
Also ich bin der Steffen. Vor kurzem waren wir in Südamerika mit meiner Freundin, 10 Wochen Urlaub. Also das war ein unglaublich schönes Erlebnis und besonders hat mir gefallen, einfach in der Natur zu sein und mit der Kamera die Tiere zu fotografieren und dann immer noch mal was Seltenes vor die Linse kriegt. Also das ist auch so ein Erlebnis, so du alleine mit der Natur. Das ist herrlich.
Ich bin die Bernadette und ich finde es toll, wenn mein Sohn ganz verschlafen aufwacht, seinen Kopf hebt und mich anlächelt. Und ich finde es auch super schön, im Frühjahr mit dem Fahrrad durch den Park zu fahren und laut zu singen.
Detektor FM. Zurück zum Thema.